Es ist einfach gut, wieder bei euch auf der Lindenwiese zu sein. Und ich beginne mit einem Kompliment. Also ein ehrliches. Als ich das gehört habe, dass ihr diese Predigtreihe habt, ja, wie das hier steht, Predigtserie, Gott baut Gemeinde. Ich dachte einfach, sehr gut. Weil ich weiß nicht, ob ihr die Beobachtung teilt, wir sind, ich denke, das gilt für Schweizer und Deutsche, eine Macherkultur. Wir machen gerne etwas, wir packen zu, wir stellen was auf die Beine, wir haben gerne Programme, wir haben die Dinge, ja, Strukturen und Perspektiven und wir managen den Laden. Da sind wir gut und das ist sehr gut, dass wir da gut sind. Und dann manchmal werden wir auch so wie Gemeindebauer und Gemeindebauerinnen, Gemeindemanager und Macher und vergessen, dass das eigentlich Wesentliche jenseits unserer Möglichkeiten liegt. Also wenn das geschehen soll, was in der Bibel unter Kirche, Gemeinde verstanden wird, dann ist das eigentlich Wesentliche nicht organisierbar und nicht machbar. Und mit diesem Thema setzt ihr so wie eine Art Kontrapunkt. Und ich habe sofort gesagt, jawohl, ich bin dabei. Weil das scheint mir dermaßen wichtig zu sein, dass wir das verstehen und begreifen. Ich weiß, wir sind sehr oft hungrig nach To-Do-Listen. Ja. Und ich weiß, dass auch Predigthörerinnen und Hörer manchmal dann wie, ja, man liest manchmal schon in den Augen, aber sie waren reformulieren, sagt Bernhard, gib uns was an die Hand, was kann ich nächste Woche tun, tun, tun. Ich werde keine To-Do-Listen liefern heute. Fast keine. Aber wenn ihr darauf achtet, dann die Verben, die sagen, was wir tun können oder sollen, dann wird das einmal darin bestehen, staunen. Ja? Das kommt auf die To-Do-Liste. Und feiern kommt auf die To-Do-Liste. Und da kommt noch was, aber das sage ich erst am Ende. Also, ich lade euch ein, für diese Predigt jetzt mit mir ins All zu fliegen. Universum. Also wir verlassen einmal die Livi und die konkrete Gemeinde, da wo wir sind, in unseren Hauskreisen und Kirchen und miteinander. Wir verlassen das und nehmen Distanz. Ja? Also da waren ja eben die vier Typen hier vor noch nicht allzu langer Zeit. Und die haben uns solche einfach unglaublichen Bilder geliefert. Ich denke, ihr habt die auch gesehen. Und es ist einfach wow. Das, ja. Und natürlich als Christinnen und Christen wissen wir und bekennen wir auch Schöpfer. Das ist ein Schöpfungswerk unseres Gottes, den wir anbeten. Und ich sage jetzt mal, vielleicht mindestens die älteren Semester, es kommt einem so innerlich, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Es ist einfach unfassbar schön. Und das alles, das Universum, von unserem Schöpfer gemacht. Und dann wissen wir aber auch, und das wussten die vier auch, als die da oben waren und das alles von ein bisschen weiter weg angeschaut haben, wenn man dann ein bisschen näher geht, also jetzt nicht mehr da oben irgendwo in Monddistanz, sondern vielleicht mit dem Hubschrauber an verschiedenen Orten landet, in der Ukraine und im Nahen Osten und in afrikanischen Ländern und in Afghanistan und man macht ein bisschen näher, in unseren Dörfern, in unseren Familien, in unseren Kirchen, dann ist nicht immer alles so schön. Oder um es klarer zu sagen, es geht ziemlich viel drunter und drüber. Also ich habe gerade gestern in meinen News die Nachricht gelesen von einem Peace-Institut in Europa. Noch nie so viele Kriege, nationale bewaffnete Kriege wie seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich brauche das gar nicht weiter auszuführen. Ja, es geht ziemlich viel drunter und drüber. Ah. Wie geht es euch damit? Oder ich frage eigentlich jetzt heute Morgen zuerst, wie geht es Gott damit, dem Schöpfer? Wie geht es Gott dem Schöpfer damit? Wie geht es Gott, wenn er das sieht, was wir da so bieten in dieser Welt? Da ist ein kleiner Text, der mir einfach immer wieder, wenn ich mir das überlege, in den Sinn kommt. Das ist etwas, das Gott ausrichten lässt durch einen der alttestamentlichen Propheten. Und das lesen wir beim Propheten Hosea. Da lässt Gott ausrichten: Wenn ich sehe, was da abgeht, dreht es mir das Herz um, das Mitleid packt mich und der Zorn, aber ich will dem Zorn nicht freien Lauf lassen. Boah. Ich muss immer, wenn ich das lese, und ich liebe diesen Text, an eine kleine Szene aus meiner Kindheit denken. Mein Vater, Schreiner, wir hatten eine Schreinerei, baut mir, ich glaube zum 7. oder 8. Geburtstag, eine wunderschöne Märklin-Eisenbahnanlage, wunderbar gebaut und alles so, ja. Und meine Schwester und ich, wir haben in dem Raum, wo die aufgebaut war, ziemlich viel Blödsinn gemacht. Und irgendwann ist irgendwas Großes aus der Schreinerei über diese ganze Anlage runtergekippt und sie war zertrümmert. Soweit ich mich erinnern kann, war mein Vater auch zornig und barmherzig. Und ich verstehe ihn. Also wie geht es Gott, wenn er sieht, was wir hier alles tun? Das möchte ich mit euch anschauen. Und wir werden abheben und wir werden ganz sicher wieder zurückkommen. Ja, wir werden punktgenau wieder in der Livi landen. Okay? Ich habe nämlich einen Reiseleiter gebucht, der garantiert mir, dass wir wieder zurückkommen. Ja, der Typ heißt Paulus. Der hat in seinem Brief, den er an die Christen in Ephesus geschrieben hat, vor fast 2000 Jahren, hat er genau diesen Bogen gemacht. Er setzt ein unglaublich steil. Wir müssen das mal hören. Ja? Im 1. Kapitel Epheserbrief, Verse 9 und 10. Gott hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Ein Mysterion heißt es, ja. So hatte er sich das vorgenommen, so hat es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sodass die Zeit dafür gekommen, sobald die Zeit dafür gekommen war, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Ihr nehmt das alles sehr gelassen zur Kenntnis. Niemand springt auf, nicht das leiseste Halleluja höre ich. Habt ihr gecheckt, was da steht? Ja? Da lässt Gott dann die Epheser durch Paulus ausrichten. Alles, was in dieser Welt geschieht, Gott wird alles in Ordnung bringen, zusammenbringen, versöhnen. Alles wieder, ja. Also man muss sich das mal wie vorstellen. Wir lassen uns hier jetzt 2 Stunden alle Schreckensszenen der Welt vor Augen führen, Zusammenschnitt aus Tagesschau und Filmen, ja, bis uns übel wird. Und dann flüstert eine Stimme in unser Ohr: Bernhard, Gott ist zornig und barmherzig, wenn er das sieht. Und er hat einen Plan. Er wird das alles wieder zusammenbringen. Alles wieder zusammenbringen. Hey Leute, ihr sitzt immer noch da, ohne Reaktion. Ja. Wir haben uns so wie dran gewöhnt, wir lesen diese Texte und sind uns oft gar nicht bewusst, was das bedeutet. Alles soll wieder zusammengebracht werden. Und der Plan, der hier jetzt von Gott kommt, der lautet dann nicht etwa so: danke für den Applaus, jetzt dürft ihr schön in euren Stühlen sitzen und zuschauen, wie ich das alles regle. Da kommt etwas. Es ist auch nicht einfach so, dass Gott sagen würde: ja, irgendwann einmal in ferner Zukunft, glaube es, wer wolle, aber irgendwann mal in ferner Zukunft werde ich das alles wiederherstellen. Ja? Ihr müsst einfach Geduld haben und von Generation zu Generation weitersagen, dass es dann irgendwann mal kommt. Nein, er sagt: es hat angefangen. Die Grundlage ist gelegt. Es hat begonnen. Und ihr habt etwas damit zu tun. Und das kommt dann im Kapitel 2 des Epheserbriefes. Und da möchte ich nur eine ganz kleine Passage anschauen und die lesen wir jetzt. Das sind im Kapitel 2 die Verse 14 bis 17 und die setzt so ein. Und die sagt schon gleich, wo der Kernpunkt liegt. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden, hat aus den beiden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand. Er hat die Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das jüdische Gesetz mit seinen trennungsführenden Vorschriften beseitigt. Er hat Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus einen neuen Menschen geschaffen. Sinngemäß eine neue Menschheit. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die beiden als in einem Leib der Gemeinde vereinigt, zur Aussöhnung mit Gott gebracht. In seiner Person, durch seinen Tod, hat er alle Feindschaft für immer getötet. Alle Feindschaft für immer getötet. Und dann kam er und hat die gute Nachricht, das Evangelium vom Frieden, allen verkündet. Typisch Paulus. Komplexes Satzgebilde. Also wenn ich jetzt fragen würde, kannst du es noch mal kurz wiederholen? Ich denke, wir wären alle überfordert. Ja? Dicht. Es ist hier eine Verwebung von verschiedenen Bildern, wenn man so will, oder Wirklichkeiten. Und ich möchte diese Wirklichkeiten wie entflechten und uns einmal so vor Augen führen, damit wir das vielleicht noch tiefer verstehen. Vielleicht noch kräftiger in ein Halleluja ausbrechen können. Erste Wirklichkeit. Ich habe hier einfach die Worte herausgegriffen, die diese erste Wirklichkeit beschreiben. Zweiteilung, Mauer, Feindschaft, Trennung, getrennte Teile der Menschheit. Also ich lese jetzt dann gleich noch einmal und versucht einfach innerlich in euch hineinzuhören, welche Bilder ihr vor euch seht. Wenn ihr das hört. Zweiteilung, Mauer, Feindschaft, Trennung, geteilte Teile der Menschheit, getrennte Teile der Menschheit. Wenn man das im Zusammenhang liest im Epheserbrief, die Verse vorher noch, dann ist zuerst einmal klar, hier geht es um Juden und nicht-jüdische Menschen. Aber wenn man bei Paulus weiterliest, wird es sehr bald in den nächsten Kapiteln um Männer und Frauen, um Ehe gehen. Es wird um Kinder und Eltern, um Familien, um Generationen gehen. Es wird um Herren und Sklaven oder würden wir sagen Chefs und Arbeiter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer gehen. Ja, das geht um alles. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir diese Stichworte vor Augen haben, uns viele Dinge in den Sinn kommen, von großen Kriegen und Auseinandersetzungen bis zu kleinen Dingen in den nächsten Beziehungen, in denen wir leben, in Familie und Ehe, in Alltag und Beruf, in Nachbarschaft und so weiter. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, unsere Welt ist eine Welt voller Trennungen. Ich habe das bildhaft so heute mitgebracht. Ich brauche dafür einen Keil. Ja? Unsere Welt ist voller Keile, die zwischen uns sind in irgendeiner Weise. Und ich will euch überhaupt nicht Keile einreden, wo keine sind. Ja? Aber ich denke, es ist eine Realität, dass ganz, ganz viele Keile da sind, die genau mit diesen Worten beschrieben sind. Und wir haben in der deutschen Sprache ja ein paar wunderbare Worte. Ja, diese Keile verfolgen uns. Das verfolgt mich. Es kommt mir immer wieder in den Sinn. Wir tragen sie manchmal einander nach. Ja? Und wenn wir einen Menschen sehen, werfen wir ihm die Keile wieder vor. Ja? Du bist doch der oder die mir und so weiter. Ja? Wie wäre das Leben, wenn alle Keile entfernt wären, alle Keile entfernt. Das Verrückte ist, das ist nicht nur gerade so im direkten Zwischenmenschlichen, das jetzt gerade geschieht. Missverständnisse, ein böses Wort, eine Beleidigung, eine Demütigung, ein Fehler, das wir machen, schuldig, dass wir werden. Alle Keile haben eine Geschichte. Also müsst ihr es mal ein bisschen überlegen. Ich begegne einem Menschen, wenn ich einem Menschen begegne, hat das meistens eine Vorgeschichte. Und die Dinge kommen wie wieder hoch. Das ist der, der mir einmal, ich habe dem einmal. Ja, wir haben immer Vorgeschichten. Und das gilt nicht nur für die persönlichen Beziehungen, das gilt für Menschen und Gruppen und Nationen und Völker. Das sind Vorgeschichten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, wie man die Geschichte erzählt, hat wesentlich damit zu tun, wie man Keile kultiviert oder eben nicht kultiviert. Ich habe mehrere Male einen kroatischen Theologen kennengelernt auf meinen Reisen und auch hier, Miroslav Volf, der sich mit der ganzen Versöhnungsarbeit im Balkan beschäftigt hat. Und eine seiner Thesen, und die finde ich tief, ja, wahr, er sagt, ob im Balkan wieder Kriege ausbrechen, hat wesentlich damit zu tun, was jetzt in die Geschichtsbücher kommt. Versteht ihr den Gedanken? Welche Vorurteile werden kultiviert? Welche Keile werden kultiviert? Ah, die sind so, ja, die sind so. Und wir kennen das durch alles hindurch. Diese historischen Keile, die in die Geschichten kommen, die werden zu Klischees, zu Pauschalisierungen. Die Deutschen sind, die Schweizer sind, ja, die Franzosen sind, die Italiener sind, die Afrikaner sind, die Schwarzen sind, die Frauen sind, die Männer sind, ja, so pauschal. Ja. Und wir begegnen einem Menschen und schon ist ein Keil da. Ach, das ist auch einer von denen, die Arbeitgeber sind und die Sozialisten sind und die Wirtschaftsleute sind und die Politiker sind. Wir haben, ja. Also muss ich das mal vor Augen führen? Es wird einem schlecht, wenn man das sich vor Augen führt. Und dann daran zu denken, könnte es auch sein, dass das weg ist und wir uns einfach begegnen können, ohne Vorbelastung, dass irgendwelche Keile da wären. Das jetzt steht hier eine zweite Wirklichkeit in diesem Text. Die habe ich so zusammengefasst. Wirklichkeit 2, Szene 2, Bild 2, wie ihr es wollt. Zweiteilung überwunden, Einheit gemacht. Mauer niedergerissen, Feindschaft beendet, Frieden gestiftet, Aussöhnung. Das ist alles auch in diesen Text hineingewoben. Ja, das ist das andere Bild. Ja. Das ist das Schönwärs-Bild. Ich muss, wenn ich das lese und musste jetzt auch wieder an die berühmte Rede denken, die Martin Luther King 1963 gehalten hat. Und ich denke, die ist vielen bekannt. I have a dream. Ich lese ein paar Zeilen. Martin Luther King 1963 in Amerika. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages unser Land in eine Oase der Freiheit und Gerechtigkeit verwandelt. Ich habe einen Traum. Ich habe den Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. I have a dream. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages kleine schwarze Jungen und Mädchen die Hände schütteln mit kleinen weißen Jungen und Mädchen als Brüdern und Schwestern. I have a dream. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht, jeder Hügel und Berg erniedrigt wird. Die rauen Orte werden geglättet, die unebenen Orte begradigt. Die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden und alles Fleisch wird es sehen. Dieser letzte Satz macht deutlich, das ist nicht einfach der Traum irgendeines Phantasten. Der kennt die Bibel, der hat Jesaja gelesen. Ja, denn das sind Texte, die im Buch Jesaja beim Propheten stehen. Und das sind die Texte in Epheserbrief, die vorkommen, die auch Paulus gekannt hat. Ja, es wird einmal eine Wiederherstellung geben. Ist das ein bisschen naiv? das, was Paulus hier beschreibt, das geht dann nicht so, dass er sagt, also hier habt ihr jetzt sozusagen Land 1, das Land der Keile, und hier habt ihr Land 2, das Land der entfernten Keile. Und jetzt geht mal an die Arbeit und nehmt die Keile raus. To-do-Liste. Das, was Paulus hier beschreibt, das ist eine dritte Wirklichkeit. Ich nenne sie die Brücke. Und ich greife wieder aus diesem Text einfach die Worte heraus. Christus selbst ist unser Friede. Und in diesem Text immer wieder er. Durch die Hingabe seines Lebens, durch seinen Tod am Kreuz, in seiner Person, die Feindschaft vernichtet, muss ich das mal vorstellen, nicht die Feinde vernichtet, die Feindschaft vernichtet, Keile entfernt, das, ja, nicht den anderen entfernen, den Keil entfernen, die gute Nachricht vom Frieden verkünden. Und das, was dann entsteht, ist ein Werk Gottes. Ein Werk Gottes. Eine neue Schöpfung, eine neue Menschheit. Und Paulus macht deutlich, das ist nicht irgendetwas, das irgendwann einmal kommt, sondern das kann und soll und darf in der christlichen Gemeinschaft jetzt schon zeichenhaft, anbruchhaft, sozusagen die Pioniertruppe, das Pilotprojekt, wenn man so will, darf das entstehen. Und zwar lokal, Menschen, mit denen wir zusammensitzen, neue Menschheit. Ja, schaut euch mal um. Livi mit allen Gästen, die heute hier sind, neue Menschheit. Und dann können wir den Horizont weiten. Ja? Christinnen und Christen anderer Konfessionen, anderer Kirchen, neue Menschheit. Und andere Länder und andere Nationen und andere Hautfarben und so weiter, neue Menschheit. Können wir uns das vorstellen? Ich bin riesig dankbar, dass ich ein paar solche Erfahrungen habe machen dürfen, wo einfach die Grenzen gesprengt werden. Ein, zwei Beispiele. Ich bin eingeladen, um die täuferischen und mennonitischen Kirchen Europas an einer ökumenischen Konferenz zu vertreten im Kloster Warburg. Das ist das Bildungszentrum der syrisch-orthodoxen Kirche. Alle sind sie da, ja, Konfessionen und Kirchen und so weiter. Und man feiert den Gottesdienst aramäisch der syrisch-orthodoxen Kirche, mir sehr fremd. Ja. Und das Verrückte dort, das Beeindruckende, die Tagung war nicht Vorträge, sondern wir haben zwei Tage lang jeder persönlich vor der ganzen großen Gruppe in 5 Minuten, was bedeutet mir Jesus und wie bin ich in den geistlichen, gemeindekirchlichen Dienst berufen worden? Und plötzlich bist du mit Menschen zusammen aller Konfessionen und du merkst, wir haben mehr gemeinsam, als wir denken. Jesus, das ist möglich. Ich wünsche euch solche Erfahrungen. Das, was Gott tut, Gott wirkt Gemeinde, ist Gemeinde Livi, ja, auf jeden Fall. Aber viel größer. Weltweit Menschen, Männer, Frauen, die Jesus kennen und die, ja. So, wir sind definitiv im Landeanflug wieder in der Wirklichkeit, ja, in unserer Wirklichkeit hier. Und ich möchte die Schlussgedanken mit einem Bild verbinden. Schaut einen Moment hin. Das Bild kommt sicher vielen bekannt vor, ein berühmtes Gemälde. Aber anders als das berühmte Gemälde, die Abendmahlszene. Das Bild ist gemalt worden von einem kanadischen Künstler, Hiat Moore. Und er hat hier an diesem Tisch mit Jesus 12 Ethnien, Völker, Stämme der Welt platziert. Dieser Mann, Hiat Moore, ein Grafiker, Künstler, der hat viele, viele Jahre für die Wycliffe-Bibelübersetzer gearbeitet. Kennen manche vielleicht. Das heißt, er hat sich weltweit mit Volksstämmen und Völkern beschäftigt. Er hat Hintergrundarbeit, Grafik und so weiter gemacht, nicht Bibelübersetzer. Aber diese Vorstellung, Menschen aus allen Völkern, allen Nationen, und den Text, den er dann dazu schreibt, ist aus der Offenbarung. Wenn einmal aus allen Sprachen und Völkern und Nationen und so weiter Menschen zusammenkommen, am Tisch von Jesus. Für mich ist das hier, was wir sagen, wir feiern Abendmahl, eigentlich der tiefste Ort, wo wir so etwas erleben können. Ich sage es mal ein bisschen vorsichtig und werde nachher ein paar Vorschläge machen. In der Art und Weise, wie wir Abendmahl feiern, ist noch Luft nach oben. Es könnte noch mehr so sein. Dass, ja. Und jetzt sind wir beim Thema Feiern. Dass, ja. Zwei Geschichten, wo ich solche Dinge erlebt habe, die sind erlebbar. In Kroatien. Ich besuche theologische Schule in Osijek. Es war eine Tagung von Schulleiterinnen und Leitern theologischer Ausbildungsstätten im ganzen Balkan plus Osteuropa. Wir ringen darum, wie kann theologische Bildung aussehen, sodass sie friedensfördernd ist. Nicht Keile kultivieren, Frieden fördern. Ja. Ich habe mir gar nicht so viel gedacht. Da sitzen die Leute aus diesen verschiedenen Ländern und dann erzählt einer zeugnishaft, dass sie im Auto vom Süden her gekommen sind. Ich weiß die Details nicht mehr. Er sagt, in dem Auto 5 verschiedene Nationalitäten, Volksgruppen, ein Bosnier, ein Kroate, ein weiß ich was, ein Serbe und ein Albaner, ein Kosovar, ich weiß es nicht mehr. Ja. Und dann sind sie an die kroatische Grenze gekommen und er hätte die 5 Pässe dem Zöllner hingestreckt aus dem Fenster und der Zöllner hätte ins Auto reingeschaut. Ich weiß nicht mehr, hat der Zöllner was gesagt oder hat man sie nur an den Augen ablesen können? Die Frage, was macht ihr 5 hier miteinander im selben Auto? Das, ja. Und dieser Mann, das war sein Zeugnis, er sagte spontan, er hat nur gesagt, bei Jesus ist es möglich. Ich fand das Wahnsinn. Bei Jesus ist es möglich. Sehr konkret. Das sind nicht nur die großen Träume, die Welt sollte und so, das sind Menschen konkret, 5 Leute in einem Auto. Bei Jesus ist es möglich. Ich denke an ein anderes Beispiel. Zu einer Konferenz, einer Tagung war ich in Südindien, in Bangalore. Das ist eine große, renommierte christliche theologische Schule. Wir gingen zum Mittagessen in der Mensa dieser Hochschule. Wir haben nichts gedacht, wir haben unser Essen genommen, wir haben uns hingesetzt und als wir am Tisch saßen, fragt der Rektor, der mit uns in der Gruppe war, fällt euch hier nichts auf? Ja, uns Westlern ist nichts aufgefallen. Er sagt, schau doch mal genau hin. Die Köchin, der Gärtner, der Rektor, die Professoren, das Servicepersonal, die Buchhalterin, Studenten aller Jahrgänge, Studenten verschiedenster ethnischer Gruppen und Kasten in Indien. Alle sitzen im selben Raum, essen dasselbe Essen, ja, miteinander auf Augenhöhe an denselben Tischen. Und er sagte, das ist in diesem Land nicht normal. Wenn wir zu dieser Jesus-Gemeinschaft gehören, werden wir ein paar Dinge tun, die sind in der Gesellschaft nicht normal. Dass man vergibt, sich versöhnt, Keile rausgenommen werden. Ich könnte eine Stunde erzählen von Beispielen, wo ich das im Kleinen erleben durfte. Weltweit, da wo Menschen Jesus kennenlernen, können Keile herausgenommen werden. Jesus macht es möglich an dem Tisch. Und das führt mich dazu, 2, 3 Sätze zum Abendmahl zu sagen. Ich weiß nicht, wie ihr Abendmahl feiert. Aber ich gebe es offen zu, ich leide meistens beim Abendmahl. Sorry. Es ist mir zu harmlos. Individualistisch, ich und Gott, ein kleines Häppchen Brot, ein Schlücken was Rotes. jeder für sich irgendwie. Ja. Hey, das ist die Shalom-Party. Das ist das Fest, wo Versöhnung. Ja. Ich träume, jetzt bin ich auch, I have a dream. Ich träume von Abendmahlsfeiern, wo wir zusammenkommen, wo wir nicht nur individuell dastehen und die Augen schließen, wo wir Bruder und Schwester neben uns haben, wo man jemanden, wenn man umarmen, wo wir Keile nehmen und die Keile entsorgen. Abendmahl als Keile-Entfern-Ritual. Wir kommen zusammen, wir entfernen die Keile. Bei Jesus können wir uns begegnen und neu beginnen. Wir können kleine, bescheidene Zeichen setzen von dem, was der Epheserbrief beschreibt. Und wenn wir noch eine Stufe weitergehen wollen, wir können, wenn wir Abendmahl feiern und am Tisch des Herrn, wie es im Neuen Testament heißt, feiern, an die Menschen in der Welt denken und denken, an diesem Tisch sitzen Menschen aus Afrika und Schwarze und Weiße und Asiaten und Lateinamerikaner und Leute aus der Ukraine und Leute aus Russland und Leute aus Palästina und Leute aus Israel, die sitzen alle mit Jesus an dem Tisch. Geht das? Bin ganz sicher, wenn wir das beginnen zu verstehen, das verändert unsere ganze Haltung und unser ganzes Denken. Und jetzt sind wir natürlich versucht, bei Paulus ziemlich schnell dann doch zur To-Do-Liste zu kommen. Aber ich weiß nicht, ob ihr den Epheserbrief kennt. Paulus kommt zur To-Do-Liste. Die kommt ab Kapitel 4. Also dort heißt es, ja, und jetzt bitte ich euch, dass ihr all das in die Tat umsetzt. Aber da gehen wir nicht hin. Da gehen wir nicht hin heute. Aber ich kann euch nur empfehlen, lest Kapitel 4 bis 6. Da ist To-Do-Liste ohne Ende. Ja? Aber zwischen dem, was ich jetzt gesagt habe, und dem Kapitel 4 kommt etwas, und das überspringen wir zu leicht. Und das möchte ich abschließend lesen. Es ist wie wenn der Paulus sagen würde, oh, jetzt habe ich euch das Panorama vor Augen gemalt. Aber bevor ihr jetzt zur To-Do-Liste geht, wenn ich mir das alles vor Augen führe, kann ich nicht anders, als anbetend vor Gott niederzuknien. Jetzt bin ich beim dritten Stichwort. Ja? Staunen, feiern, anbeten. Und ich lese den Text und dann gehen wir in eine Zeit auch der Anbetung hinein. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, sagt Paulus, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt, auf das Fundament der Liebe gegründet ist, dass wir euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, weltweit, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. Ich bete darum, sagt Paulus, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft, die Kraft Gottes, ja, Kraft Gottes, viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Drei Dinge auf der To-Do-Liste. Staunen, feiern, anbeten. Amen.